Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies.
Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Der College-Sport in den USA steht vor einer Revolution. Er setzt seit Jahren Milliarden um und alle profitieren davon. Universitäten, Trainer, Medien, allen voran natürlich die übertragenden Sender, die Ausrüsterfirmen. Nur die Sportler selbst, die gehen leer aus und das sind immerhin fast eine 500.000 Sportler verteilt auf 24 in der NCAA organisierten Sportarten, die ihre Knochen zwar für ihre Uni hinhalten, aber dafür letztlich nicht angemessen entschädigt werden.
I think it's a form of modern slavery. I don't know how else to say it. It's a form of modern slavery.
Das war der US-Autor, Journalist und Drehbuchautor Buzz Bissinger, der bei HuffPost Live stellvertretend auf den Punkt brachte, was viele Kritiker über den College-Sport in den USA Stand jetzt denken. Doch dieses System der, Zitat, modernen Sklaverei könnte ab 2023 gründlich modernisiert werden. Und möglich macht das ein Gesetz, das kürzlich in Kalifornien erlassen wurde und den Sportlern künftig mehr Rechte in Sachen Selbstvermarktung und damit endlich auch eine angemessene Entlohnung bringen könnte. Gleichzeitig aber wohl auch den US-College-Sport in seinen Grundfesten erschüttern könnte. Und da stellt sich natürlich uns die Frage, wo war das College-Sport? Und darüber habe ich mich mit Jürgen Kalver unterhalten. Jürgen ist deutscher Journalist, er lebt und arbeitet seit über 30 Jahren in den USA. Und ihr habt ihn sicherlich auch hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de schon mal gehört. In der Episode Was ist eigentlich so super am Super Bowl? Da hat er mir nämlich die Faszination erklärt, die für die Amerikaner vom Super Bowl und vom American Football ausgeht. Und diesmal wollte ich von Jürgen Kalver mehr über den College-Sport erfahren. Warum ist er in den USA eigentlich so eine große Nummer, mittlerweile ein Milliardengeschäft? Warum machen sich bei diesem Geschäft alle Beteiligten die Taschen voll, nur die Sportler gehen leer aus? Und warum könnte ein kalifornisches Gesetz das jetzt ändern? Und was bedeutet das für den College-Sport? Um all diese Fragen geht es heute hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Doch dieser Tage, da beginnt wohl nirgendwo auf der Welt ein Gespräch, ohne irgendwie die Corona-Krise zu erwähnen. Und mein Gespräch mit Jürgen Kalver macht da natürlich keine Ausnahme. Hallo Jürgen.
Guten Tag und ich bin froh, dass wir Sicherheitsabstand einhalten. Ich glaube, es sind so 2 Millionen oder 3 Millionen Meter.
Viel weiter geht fast gar nicht. Es reicht auf jeden Fall aus, um hier coronatechnisch völlig im Reinen zu sein.
Also wir kriegen, wenn, dann einen anderen Virus vielleicht, aber ich will dir ja jetzt nicht deine Einstiegszeilen klauen.
Außerdem wollen wir ja den Virus in Deutschland und weltweit ja auch möglichst eindämmen und ihm nicht helfen, mehr als nötig auch noch unsere Podcasts zu infizieren. Daher schnell rein ins Thema College-Sport in den USA. Jürgen, bevor wir aber auf dieses komplexere Thema eingehen, vielleicht erstmal so, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. College-Sport in den USA ist ja eine ganz, ganz große Nummer. Wenn wir jetzt bei uns in Deutschland mal damit vergleichen und sagen, Universitätssport, da interessiert sich ja eigentlich außer den Sportlern und vielleicht den Trainern eigentlich kaum einer dafür. Das ist bei uns mehr Breitensport. In den USA ist das eine richtig, richtig große Sache. Wie ist das historisch zu erklären?
Also wenn man es erstmal ganz platt vergleicht, wir haben den deutschen Universitätssport, das ist ja wirklich, bis auf das Fach Sport oder Sportwissenschaften, ist das ja wirklich totale Nebensache an einer klassischen deutschen Universität und schon immer so gewesen. Und in den USA hat man eben seit auch das Interesse an Sport gewachsen ist, und das fängt so ungefähr in der Mitte des 19. Jahrhunderts an. Dafür gibt es auch ideologische Hintergründe. Also der Protestantismus jener Zeit wandelt sich so ein bisschen. Der war sehr sportfeindlich aufgestellt, so nach dem Motto Freizeit, das wollen wir nicht. Wir wollen arbeiten, wir wollen nützlich sein, sonst kommen wir nachher nicht in den Himmel oder so. Und irgendwann fängt das so an, dass man versteht, nee, Sport ist eine wichtige gesellschaftliche Geschichte. Und Parallelentwicklungen, es werden Spiele entwickelt, wie Mannschaftssportarten, wie Baseball, wie Football, die entstehen ja erst in dieser Zeit. Und dann im angedockten Leben an der Universität werden sie eben wichtiger und werden zu einem Ausstellungsstück. Also eine Universität zeigt mit ihrer Mannschaft oder ihren Sportlern, was sie für eine vitale, tolle Geschichte ist. Also der Wettbewerb der Universitäten gegeneinander mit Hilfe des Sports wird dadurch möglich, weil man hat ja nicht jetzt keinen Wettbewerb, wer ist der Schlauste oder wer kann am schnellsten lesen oder so, das gibt es ja nicht. Aber der Sport erlaubt diesen Wettbewerbsgedanken und das ist natürlich eine sehr amerikanische Geschichte. Also das ist die Urphase und ungefähr, sagen wir mal, als das 20. Jahrhundert anfängt, gießt sich das so langsam in wirklich faszinierende Termine, Ereignisse, Spiele vor 20, 30, 40.000 Zuschauern, jetzt speziell beim Football. Und das der Höhepunkt der Entwicklung ist also dann in den frühen Jahren, in denen die NFL gegründet wird und die NFL hat Schwierigkeiten in der Konkurrenz gegen diese massenhafte Begeisterung, weil Football ist eben auch dann flächendeckend im ganzen Land an allen möglichen Universitäten und die NFL fängt in den Metropolen an mit ein paar Teams, ein paar Clubs oder so. Also dieser Sport bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Unisport bleibt die große Nummer. Und erst als nach dem Zweiten Weltkrieg das Fernsehen anfängt, auch die National Football League und dann später auch Basketball richtig gut zu präsentieren und in den Griff zu kriegen, verschiebt sich das so ein bisschen. Die Überraschung heute wäre theoretisch, ja, wenn es denn überall begeisternden Profisport gibt, warum kann denn der College-Sport noch immer dagegenhalten und Millionen von Amerikanern faszinieren und Milliarden von Dollar an Fernsehrechtegeldern umsetzen? Das ist ein etwas schwieriger Teil der Geschichte, aber ich kann da auch gerne noch was zu erzählen.
Das wäre schön, wenn du uns da noch ein bisschen aufschlauen könntest, weil das tatsächlich ja ein bemerkenswertes Ding ist, dass sich dieser in Anführungsstrichen Amateursport eben halten kann. Obwohl man ja auch sagen muss, so richtig Amateursport ist es ja nicht mehr, aber das hast du eben ja auch schon leicht angedeutet.
Also da reden wir ja auch noch drüber, genau. dieser Amateurgedanke, der an den Hochschulen verankert worden ist und was damit los ist. Also man kann oberflächlich sagen, College-Sport ist im Grunde Provinzsport, ländlicher Sport. Profisport ist im Grunde Metropolensport. Also wenn sich jemand, der sich mit der NFL ein bisschen auskennt oder mit den anderen Ligen und auf die Landkarte schaut, dann wird er feststellen, Profisport wurde hauptsächlich installiert und dann wurde weiterentwickelt in ziemlich großen Städten, in denen auch die Zuschauermengen da waren, wenn es um den Ticketverkauf und die Stadien ging und die auch die tragfähigen Faktoren sind heute, wenn es um die Fernsehrechte-Situation geht. College-Sport, Mannschaftssport, Basketball, Football hauptsächlich, das findet statt an Universitäten, also erfolgreich statt an Universitäten, die heißen nach ganzen Bundesstaaten, also die heißen University of Kentucky, University of Arizona, University of Kansas, University of Texas. Und in den Bundesstaaten wie Alabama, wo also Football ganz irre ist, oder South Carolina oder eben Kentucky mit Basketball und Kansas mit Basketball, gibt es fast keine, also mit kleinen Ausnahmen, gibt es fast keine richtigen Metropolen. Das heißt, das Sportinteresse der Leute kann sich fokussieren und gebunden werden, natürlich mit Hilfe der Medien, und fixiert werden auf diese Mannschaften, die dann quasi den ganzen Bundesstaat repräsentieren. Ein Faktor. Der zweite Faktor, das amerikanische Bildungssystem schleust sehr viele Menschen, ist ja auch ein großes Land, durch Universitäten, die Abschlüsse machen, Bachelors machen, die sind 22 Jahre alt, waren auf der Universität und haben dort den Virus bekommen, sich zu identifizieren mit ihrer Universität und das bleibt ihnen auch ihr Leben lang erhalten. Das heißt, der Absolvent einer Uni bleibt irgendwie auch der Fan der Sportmannschaften dieser Uni und der lebt dann sonst wo, aber der hat auch ein Interesse daran zu erfahren, was ist da mit der Uni los und so weiter. Also das sind die zwei Hauptfaktoren, auf denen sich College-Sport auch heute noch in der Konkurrenz mit Profisport sehr gut halten kann. Und das dritte ist, weil Ligen wie die NBA, wie die NFL keine Nachwuchsarbeit betreiben, sondern wirklich nur abschöpfen, was an den Colleges passiert. Teilweise werden noch Spieler importiert aus Europa, Ist aber jetzt für das nicht so entscheidend, weil es ist das College-Sport-Level, auch das Ausbildungslevel, und jeder, der sich für den Profisport interessiert, möchte natürlich wissen, wo kommt der Nachwuchs her, sind die schon richtig gut, was sind da für neue Stars unterwegs. Also auch dieser Scheinwerfer spielt bei der Betrachtung von College-Sport eine wichtige Rolle.
Kann man da ein besonderes Ereignis noch herausstellen, wo man sagt, das erste Mal, dass das jetzt wirklich über das ganze Land verteilt, dann wirklich zur ganz großen Nummer wurde?
Ja, das passiert nicht so früh. Also Berichterstattung in den klassischen Medien, Radio als frühes Live-Medium, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt. Aber erst als das Fernsehen wirklich anfängt, mehr und mehr auf Sport zu setzen. Also das Fernsehen ist ein kommerzielles Fernsehen in den USA und Sport und speziell Live-Sport ist ein Quotenbringer. Natürlich sitzen dann nicht unbedingt 50% der Leute an ihren Fernsehkisten. Aber wenn es denn 6-7 Millionen sind, wie jetzt zum Beispiel bei manchen Footballspielen, ist das natürlich trotzdem ein Wirtschaftsfaktor. Auch wenn das Land ja insgesamt 330 Millionen Menschen hat. Aber für das, was die werbetreibende Industrie da interessiert, und das sind ja die, die im Grunde hinter allem stehen, die müssen ja ihr Zeug verhökern, also brauchen sie Publikum. Das Publikum wird im Sport durch die Werbeeinblendungen natürlich auch dann erreicht. Also sind 6-7 Millionen Zuschauer bei einem College-Sportspiel, Match, sind üppig. Und das hat sich halt dahin gesteigert. Und da helfen verschiedene Verstrebungen, also zum Beispiel die Fixierung von ganzen Kabelfernseh-Spezialsendern, also Sportsendern wie ESPN oder Fox, aber auch so regionalisierte Spartensender, einzelne Kabelsender, einzelne regionale sogenannte Conferences, also das sind so ähnlich wie eine Liga, aber eben heißen halt Conferences, die haben auch inzwischen ihre eigenen Kabelstationen gegründet. Das heißt, die füllen ihr Programm mit Spielen, mit Live, aber auch mit ständiger Beschäftigung mit dem Thema. Das heißt, wir haben seit 20, 30 Jahren eine ständige Steigerung dieser Mechanik, wie man das existierende Interesse noch weiter steigern kann, wie man es noch weiter hochkitzeln kann. Das hat bisher eben funktioniert und dadurch kommen diese irren Summen in den Topf. Und diese irren Summen sind eben heute, und ich glaube, darüber werden wir ja nachher noch sprechen, der kritische Punkt. Ja? Hm. Geld kommt rein. Irre viel Geld kommt rein. Was passiert mit dem Geld?
Das ist genau eine der Fragen, die wir mit Jürgen Kalver gleich noch klären werden. Denn die Antwort auf die Frage, was passiert mit dem vielen Geld, das der College-Sport Jahr für Jahr einnimmt, ist natürlich eine der wichtigen Vorinformationen, um unsere übergeordnete Frage heute im Sportplatz auf meinsportpodcast.de zu beantworten. Quo vadis, College-Sport? Und das machen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
College-Sport in den USA. Dabei geht es schon lange nicht mehr nur um die Idee mens sana in corpore sano, also die Idee, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper steckt. College-Sport ist mittlerweile Big Business, ein Geschäft, das den Unis und dem Dachverband NCAA irre Summen einbringt. Das sagte unser Experte, der Journalist Jürgen Kalver, vor der Pause. Und was genau damit passiert, wie das Geld verteilt wird, das erfahrt ihr jetzt im zweiten Teil unserer heutigen Sportplatz-Ausgabe mit dem Titel Quo Vadis College-Sport mit meinem Gast Jürgen Kalver und mit mir, mit Malte Asmus.
Wenn du sagst, irre Summen, das geht in die Milliarden.
Ja, also die quasi die kleinste Zahl in all dem, das ist die, die am häufigsten zitiert wird nach meiner Einschätzung, das ist die, was die NCAA, die National Collegiate Athletic Association, ein Dachverband für den College-Sport, was die einnimmt. Das sind aber nur die Zahlen für, was sie im Basketball machen. da holt die NCAA holt rund eine Milliarde Dollar im Jahr rein. Und dieses Geld wird dann verteilt an die Universitäten, hauptsächlich an die, die in der obersten Leistungskategorie spielen. Also das noch in Klammern noch dazu gesagt, wir unterteilen den College-Sport in Leistungskategorien und nennen das dann Divisions. Und die Division One, das ist die oberste Leistungskategorie, in der sind im Moment um die 350 Colleges, wir haben ja tausende von Bildungseinrichtungen, die sind an diesen Sitzen, an dieser Milchkuh hängen die, und die bekommen dann von dieser Milliarde was zugeteilt. Aber das Geld geht ja nicht an die Basketballer in dem Fall. Das geht an die Universitäten und die machen damit, was sie möchten.
Football und Basketball, die beiden Sportarten, die da besonders zu nennen sind, die natürlich am meisten Geld dann erlösen. Insgesamt sind es, glaube ich, 24 Sportarten, die Teil der NCAA sind. Jetzt hast du eben Football ja auch schon ein bisschen erwähnt. Es ist noch ein bisschen ein Sonderfall in diesen NCAA-Sportarten, sagtest du mir im Vorgespräch.
Ja, und ich habe auch was vergessen. Also ich hatte jetzt gerade am Anfang gesagt, diese eine Milliarde, die also jetzt hauptsächlich über Basketball da immer im Gespräch ist, die ist gar nicht wirklich die größte beeindruckendste Zahl. Die beeindruckendsten Zahlen werden im Football erwirtschaftet und die fallen nicht unter diese Zahl. Also da trennt die der NCAA, weil die Football Leute haben ihren eigenen Betrieb quasi daneben, darunter, wie auch immer. Es ist ein bisschen gut verschränkt, vernetzt. Aber im Prinzip machen die Football-Conferences, was sie wollen. Und da gibt es eben als die erfolgreichste, das ist die Southeastern Conference, SEC. Man kürzt hier gerne ab. Das ist so die Bible Belt Conference. Und da gab es jetzt die letzten Zahlen, die ich gefunden habe, waren von 2017. Alle der etwas über 10 Universitäten, die da beteiligt sind, erwirtschaften zusammen über 3 Milliarden Dollar. Spitzenreiter Texas, University of Texas in Austin mit mehr als 200 Millionen Dollar Einnahmen, nur im Football. Und das ist nur eine Conference. Also wir haben noch andere, die heißen dann Atlantic Coast Conference, ACC, da ist zum Beispiel North Carolina drin. Pac-12, das ist die an der pazifischen Küste, da ist zum Beispiel UCLA drin, die ich gerade erwähnt habe. Oder die Big Ten, da sind so ganz traditionslastige Sportunis wie Michigan in Ann Arbor oder Ohio State in Columbus sind da drin. Die sind alle noch nicht in diesen 3 Milliarden, also da kommen noch mal mehrere Milliarden dazu, die nehmen alle ihre eigenen Fernsehverträge und haben enorme Merchandising-Operationen laufen. Also, ja, Football.
Welche Unis sind da besonders erfolgreich im Machen von Geld und entsprechend auch sportlich erfolgreich?
Ja, es gibt die einfachste Liste ist ein Power-Ranking, das diese Organisation selber aufstellt. Und dann mischt sie dann, ich kann nicht genau abschätzen, wie sie das verteilt, aber da mischt sie dann die ganzen Sportangebote an den Colleges, in den jeweiligen Colleges der Division One zusammen. Und da gehören eben auch Dinge dazu, es wird ja mal Golf gespielt an vielen Universitäten, es wird geturnt, es wird gerungen, es wird geschwommen, es gibt alles Mögliche, es gibt Wasserball, es gibt Lacrosse und so. Also es gibt viel an Sport an vielen verschiedenen Unis. Nicht alle haben alles, aber viele haben vieles. Und wenn man das dann über die Liste der sportlichen Erfolge abgleicht, dann steht auf Nummer 1 in diesem Power-Ranking die University of North Carolina at Chapel Hill. Die kennt man vielleicht als Ausbildungsstation von Michael Jordan. Sicherlich der berühmteste Basketballer, der aus dieser Uni hervorgegangen ist. Das nächste ist Stanford University in Kalifornien. Das ist in der Nähe von San Francisco. Das dritte ist, wir meistens kürzen das ab, UCLA, University of California in Los Angeles. Das vierte ist Harvard, das fünfte ist Princeton und dann geht das so weiter. Und man kann, wenn man sich ein bisschen hier auskennt, kann man sofort erkennen, warum das so ist, weil da ist auch, das Geld wird eben auch in die Hand genommen, das wird investiert in Sport und dadurch kommt das eben zustande. Aber es gibt Universitäten, wie zum Beispiel die University of Texas, die macht dann ganz viel Geld nur mit Football. Also die machen sicherlich auch andere Sportarten, aber Die machen Geld und auch die Leistungen, die hier verbucht werden, die machen die hauptsächlich mit nur wenigen Sportarten.
Und die Unis verwalten das Geld natürlich, was sie da einnehmen. Die haben ja auch eigene Abteilungen richtig gegründet, die sich mit der Vermarktung ihrer Sportveranstaltungen und Sportteams dann letztlich beschäftigen, nur ausschließlich.
Also wenn man mal irgendeine journalistische Beziehung dazu hat, das hat man ja als deutscher Sportjournalist eher selten, weil sich ja doch nicht so viele dafür interessieren. Aber diese Universitäten haben alle beeindruckende Media Guides, also Handbücher für Journalisten, wo also die ganzen Informationen, statistischen Daten und sonst was drinstehen. Das sind so richtig so halbe Telefonbücher. Die kosten ihren Heidengeld. Die haben unglaublich tolle Sportanlagen, sei es nun die Stadien selber, die nicht unbedingt neu sind, aber immer wieder aufgepäppelt werden, wenn sie dann erhalten bleiben. Oder eben auch völlig neu gebaut werden. Also ich habe mal einen Besuch bei der University of Washington in Seattle gemacht, um mir den Stadionbau dort anzugucken. Ein riesiger Kasten, 50 oder so 1000 Fassungsvermögen. Die Rekordstadien sind ja Michigan und Pennsylvania State mit um die 100.000 Fassungsvermögen. Und die sind auch voll. Wir reden nicht nur von Fassungsvermögen. Und dann die Trainingsanlagen, die Möglichkeiten für die Sportler dort, Fitnessräume, Umkleidekabinen und so weiter, Medienarbeit, ja, das ist alles, wird alles dort mit dann ausgegeben. Das ist glanzvoll, das ist beeindruckend. Und das wird auch teilweise dann auch auf die anderen Sportarten mit umgetopft. Also die profitieren auch davon, das muss man schon so sagen. Und es gibt natürlich jetzt historisch noch ein kleiner Abstecher. Wir haben eben seit ein paar Jahrzehnten den Gleichberechtigungsgrundsatz im Schul- und Hochschulsport, sodass also auch Frauen Angebote gemacht werden müssen und nicht nur jetzt so Peanuts, das muss auch ordentlich laufen. Das heißt also, weil Geld da ist, kann es auch ausgegeben werden, um zum Beispiel den Frauensport an den Universitäten mitzufördern. Daraus ist jetzt noch nicht irgendwie was ganz Irres geworden, bis auf so ein paar Sachen wie im Basketball, im Frauenbasketball, das ist schon ganz gut. Aber es ist eben auf jeden Fall mehr als nichts, und wenn es das Geld nicht gäbe, gäbe es wahrscheinlich auch eben diese Unterstützung nicht.
Dieses Geld gibt es vor allen Dingen auch deshalb, weil diese Einnahmen, die die Unis da erzielen, steuerfrei sind. Denn die NCAA, das ist eine Non-Profit-Organisation, zahlt entsprechend keine Steuern.
Ja, wir haben ein etwas artverwandtes Denken, wenn es um Steuerbefreiung geht, wie in Deutschland auch, gibt es auch Einrichtungen, die sind steuerbefreit und die sind nicht unbedingt unter dem Begriff wohltätig abzulegen. Aber wenn so Bildungseinrichtungen fallen da drunter und hier in Amerika auch jede kirchliche, religiöse Gruppierung, denen wird das auch zugebilligt. Wer sich im Kunstbereich engagiert, der kann diesen Status bekommen und so. Also wer im Bildungsbereich arbeitet, hat erstmal, kann diesen Status bekommen und versucht ihn natürlich auch zu verteidigen. Auch diese Universitäten sind alle steuerbefreit. Also auch da gibt es also Wirtschaftsaktivität in Milliardenbereichen, die nicht steuerlich in irgendeiner Weise abgegriffen wird, es sei denn, man hat irgendwelche Umsatzsteuern auf den Verkauf von Eintrittskarten oder sowas, das mag es ja geben. Aber nicht, wenn es um die Einnahmen und Einkommen dieser Organisation und Einrichtung geht. Das heißt, im Prinzip geht da auch den staatlichen Stellen einiges an Geld verloren, wenn man das mal vergleichen würde mit einem normalen Geschäftsbetrieb oder so.
Also keine Steuern, aber man nimmt Milliarden ein und man gibt ja zum Teil auch was aus. Du hast schon gesagt, Stadien werden gebaut, Einrichtungen, große Abteilungen werden unterhalten und vor allen Dingen auch die Trainer, die profitieren, die verdienen ja auch riesige Summen dafür, dass sie in Anführungsstrichen, wenn man es mit Deutschland vergleicht, auch wenn der Vergleich hinkt, würde ja kein Trainer einer Universität derartige Beträge kriegen. Die kassieren ja zum Teil wie wirklich gute Fußballtrainer. Bei uns.
Also ich habe jetzt keinen Überblick, ich weiß nicht, wer im Moment im internationalen Fußball den obersten Platz als Trainer in der Bezahlrangliste einnimmt und wie viel der bekommt. Hast du da schon mal
irgendwie Ich glaube, so es ist, geht in die Richtung Pep Guardiola, der wird da irgendwie bei 20 Millionen, glaube ich, liegt der momentan. Aber
okay, Also da sind wir, das sind unsere Trainer sind natürlich dann armselige Bettler dagegen. Also der Top-Typ hier von Clemson, Football-Trainer, verdient nur 9,3 Millionen Dollar im Jahr. Und dann die Nummer zwei auch nur 8 Millionen Dollar. Das ist Nick Saban von Alabama. Und im Basketball, also da müssen sie sich auch sehr bescheiden geben. Also da kriegt also John Calipari in Kentucky, der Spitzenreiter, kriegt auch nur 8 Millionen Dollar. Und der zweite mit dem unaussprechlichen Namen Mike Krzyzewski, einigen vielleicht bekannt, auch als Trainer der US-Nationalmannschaft bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften. Immer sonst nur gerne Coach K genannt, weil man eben den Namen nicht aussprechen kann. Der sitzt in Duke, auch in North Carolina. 7 Millionen. Ist also wirklich lächerlich im Grunde.
Ihr habt die Ironie, mit der Jürgen Calver das Wort lächerlich verwendet hat, sicherlich herausgehört. Denn das wirklich Lächerliche bei der ganzen Geschichte rund um den College-Sport ist natürlich was ganz anderes. Wir haben es ja schon gehört. Die Unis, die kassieren riesige Summen. Die nutzen sie, um ihre Sportstätten auszubauen, zu modernisieren. Die nutzen sie, um ihre Trainer zu bezahlen und denen zu helfen, ihre Sportteams so auszugestalten, dass sie möglichst erfolgreich im Vergleich zu den anderen Unis abschneiden. Aber auch, um möglichst Studienanfänger anzulocken. Soweit, so nachvollziehbar und nicht lächerlich. Doch jetzt kommt's.
Ich weiß, du würdest es eh selber zuspitzen, aber ich würde es auch gerne zuspitzen.
Das macht.
Dann lass uns bitte sagen, was die Leute kriegen, die Sport, die diesen Sport, die diese Mannschaften repräsentieren. Mhm. Null.
Und warum das so ist, warum viele daher von moderner Sklaverei sprechen und wieso sich da bald tatsächlich was dran ändern könnte, das hört ihr, wenn ihr dranbleibt. Hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de in unserer Ausgabe mit dem Titel Quo Vadis, College Sport.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Alle verdienen am System College Sport in den USA, nur die nicht, die ihre Knochen hinhalten. Die Sportler, die Athleten, die gehen leer aus. Sie spielen für Ruhm und Ehre, aber eben nicht für Geld, denn im US-College Sport, da herrscht das Amateurstatut. Und das ist auch gut so, findet zumindest der Präsident der NCAA, Mark Emmert. Die NCAA, die National Collegiate Athletic Association, ist der Dachverband, über den die Colleges und Universitäten ihre Sportprogramme organisieren. Die NCAA gibt es seit 1906 und hat ihren Sitz in Indianapolis. Und der aktuelle Präsident, der heißt, wie eben gehört, Mark Emmert, und der bezieht natürlich ein Millionengehalt und verteidigt in der PBS NewsHour das Amateurstatut der Studenten so.
Because they're students and they're not employees at the end of the day. You know, young men and women come to college because they want to get an education, because they want to participate in their sport as part of that educational experience.
Das gehe jedoch an der Realität vorbei, sagen Emmerts Kritiker. Denn diese educational experience, die kommt bei Sportlern mit Stipendium einfach viel zu kurz. Darauf wies zum Beispiel auch der Footballer Richard Sherman hin. Er ist einer von ganz vielen, die bemängeln, fürs Lernen bleibt bei allen sportlichen Verpflichtungen einfach keine Zeit. Sprich, die Doppelbelastung, die ist einfach zu hoch.
No, I don't think college athletes are given enough time to really take advantage of the free education that they're given. And it's frustrating. You know, show me how you're gonna get all your work done when after you get out at 7:30 or so, you got a test the next day, you're dead tired from practice and you still have to study just as hard as everybody else every day and get all the same work done. You know, most of these kids are done with school, you know, done with class by 3:00. You got the rest of the day to do as you please. You may spend a few hours studying, then you may spend a few hours at the library checking out books and just doing casual reading. Then you may go hang out with friends and have a coffee. And when you're a student athlete, you don't have that kind of time. You wake up in the morning, you have weights at this time. Then after weights, you go to class. And after class, you go maybe try to grab you a quick bite to eat. Then after you get your quick bite to eat, you go straight to meetings. And after meetings, you got practice. And after practice, you got to try to get all the work done you had throughout the day. You got from your lectures and from your focus groups. You're not on scholarship for school. And it sounds crazy when a student athlete says that, but those are the things coaches tell them every day.
Es wird ja eben gestritten und diskutiert. Es gibt die Behauptung, naja, sie kriegen ja nicht nichts, ja. Weil wir haben das System erstens College-Studenten haben eine Studiengebühr zu bezahlen. Und das Wort Gebühr klingt sehr niedlich, wenn man weiß, was man da so bezahlen muss. Also die normale Gebühr in North Carolina ist im Moment $33,000 im Jahr. Dafür gibt es dann also auch einen Platz in einem Zimmer und Essen in der Kantine. Also das bekommen diese Sportler, weil sie sind Stipendiaten und sie sind das. Dieses System gibt es schon sehr lange, dass man also Sportlern dann eben diese Studiengebühren erlässt, um sie an die Uni holen zu können und sie binden zu können, weil sonst würde man solche talentierten Sportler ja auch gar nicht bekommen, wenn man denen rein gar nichts gibt. Aber was sie unterm Strich bekommen, ist null, weil auch ein Stipendiat in der Studienfach Germanistik, wenn es das irgendwo gibt oder so, der hoch eingeschätzt wird, würde eben auch das erlassen bekommen. Der muss aber nur studieren. Der muss nicht irgendwie trainieren gehen und das sind 5-6 Stunden am Tag innerhalb der Saison und der muss nicht irgendwie Verletzungsrisiken eingehen am Samstag, wenn gespielt wird und man sich knüppelt und prügelt auf dem Footballspielfeld oder so. Und das wird alles wegerklärt mit dem Grundgedanken, wir haben dieses hehre Sportprinzip, das haben wir aus der olympischen Bewegung uns abgeguckt, wo ja auch dieser Amateurgedanke bei der Wiederbelebung der olympischen Idee Ende des 19. Jahrhunderts, der wurde ja auch installiert. Unsere Sportler kämpfen eben für die Ehre der Universität, sie kämpfen für einen bestimmten Sportsgeist. Sie kämpfen nicht für Geld und weil das so ist, weil sie also diese hehren Gladiatoren sind, die also nichts davon haben, dass sie da antreten können und nur für den Sport antreten, ist das eben auch so ein toller Sport, so ein glaubwürdiger Sport. Da gibt es angeblich überhaupt keine Fehlgriffe, keine Verstöße gegen irgendwelche Bestimmungen, Gesetze und so weiter. Wir sind die weißeste Weste von Amerika.
So wird es nach außen verkauft. Und NCAA-Präsident Mark Emmert, der sagt ja auch, das sind Studenten, das sind keine Angestellten. Von daher dürfen sie eben auch nichts verdienen. Sie wollen ja eine Ausbildung machen, die garantieren wir ihnen. Und nebenbei dürfen sie dann noch so ein bisschen Sport machen. Außerdem kriegen sie ja auch gute Ärzte an die Seite gestellt, profitieren also noch mehr. Was wollen die eigentlich?
Ja, und dann nicht zu vergessen, also weil man sich ja auch als Ausbildungsplattform für die Profiligen versteht, gibt es ja auch noch dieses Stück Salami, ne, vor der Nase dieser Kids. Mhm. Wenn ihr richtig gut seid oder so, dann könnt ihr ja auch Profis werden und dann könnt ihr ja auch nochmal, dann könnt ihr ja endlich Geld verdienen. Das ist natürlich der totale Wahn. Wenn man weiß, dass in der NBA werden jedes Jahr bei der Draft 60 Leute gedraftet, von denen inzwischen auch einige aus dem europäischen oder südamerikanischen Ausland kommen. Also die Tausenden von Basketballern, die in der Division One Basketball spielen und sicherlich auch sehr ordentlich Basketball spielen, die schaffen das gar nicht in die NBA. Und da haben wir auch deutsche Beispiele, also Nils Giffey zum Beispiel, der ist jetzt bei Alba Berlin, der hat es geschafft in seinen 4 Jahren Studienzeit an der University of Connecticut. Zweimal ist er mit der Mannschaft Meister geworden. Also die Mannschaft war richtig gut am College, im College-Sport. Der hat es nicht geschafft, in die NBA zu kommen. Oder Elias Harris, der war auch ziemlich gut, der war in Gonzaga. Der hat dann so einen Mini-Vertrag bekommen bei den Los Angeles Lakers. Also so, weiß ich nicht, so ähnlich so wie Hartz IV, aber befristet oder so. Und als dann wieder genauer hingeguckt wurde, als die Saison anfing, dann war für den auch kein Platz mehr bei den Lakers. Also nur jetzt mal gerade aktuell Moritz Wagner, der in Michigan gespielt hat. Moritz Wagner hat es eben dann geschafft in die NBA und ist jetzt ja war zuerst bei den Lakers und ist jetzt bei den Washington Wizards. Also das ist alles, wie wir hier sagen würden, Pipe Dreams. Ja, das ist der Rauch, der aus der Pfeife aufsteigt. Und das ist nicht viel mehr, das ist Nebel. Ne?
Es gibt Experten, die schätzen so ein, was so ein Sportler dann auf höherem Level im College ja seiner Mannschaft, seinem College letztlich erwirtschaftet. Und das wird dann so auf ungefähr $1 Million pro Spieler pro Saison zusammengerechnet. Das sind Zahlen, die natürlich dann, weil du vorhin sagtest, dass dieses Studium, die Studiengebühren letztlich dagegen Peanuts sind, die das eigentlich nochmal genau untermauern. Da ist ein riesiger Fehlbetrag, wenn man so will.
Ja, Aber die Ideen, die so immer rausgeholt werden aus der Schublade, ist immer, dass man ja alles auch irgendwie, man muss ja immer alles im Gesamten sehen. Ne? Also man darf jetzt bitte nicht den Einzelfall sehen und man darf auch nicht vergessen, dass eben Geld auch dafür hergenommen wird, dass eben die Turner oder die Ringer oder so, dass die auch irgendwie davon profitieren. Das ist so, als würde man jetzt dem einzelnen Arbeitnehmer in irgendeinem Betrieb sagen, bei Volkswagen, ich versuche jetzt gerade mal aus dem Stand ein Beispiel zu finden, dass der also jetzt zufrieden sein muss, wenn der so hochqualifizierte Arbeit dann macht, sagen wir mal in der Ingenieursabteilung, und dass der dafür zuständig ist, dass auch der Mann an der Pforte sein Geld bekommt oder so. Das mag ja sein, es gibt ja so Solidargedanken, aber die müssten ja dann bitteschön von den Beteiligten auch erstmal so empfunden werden. Ja, das kann man ihnen nicht einfach aufoktroyieren, ja, und sagen, ihr habt jetzt gefälligst solidarisch zu sein. Also ja, wir schaffen ja hier Arbeitsplätze und so weiter und so weiter. Stimmt ja alles. Ja? Aber gleichzeitig, und da kommen wir vielleicht dann schon auf den nächsten Aspekt, gleichzeitig wird hier aber eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe ausgeplündert. Es ist ja kein Wunder, dass wir, wenn wir NFL sehen oder NBA sehen, dass da ganz viele schwarze Athleten dabei sind. Woher kommen die? Die kommen aus schlechten, unteren Mittelschichtskreisen, oft aus Familien, wo nur noch die Mutter sich um die Kinder kümmert, weil der Vater stiften gegangen ist oder so. Und die haben es schwer im Leben und Sport ist für die entweder mal erstmal nur in Richtung College, also Stipendium und vielleicht einen Abschluss kriegen oder auch eben diese Idee, vielleicht Profi werden. Das ist für die eine ganz starke Motivation. Also haben wir im Sport, in den populären Sportarten, ein Übergewicht an dunkelhäutigen Afroamerikanern, die aus wirtschaftlichen Überlegungen sich da reinhängen. Natürlich haben sie auch Talent, sie werden ja nicht einfach nur per Lotterie da reingeholt. Ja. Aber ihre Ausrichtung ist quasi, sich wie auf der Plantage darauf einzurichten, ja, eine Alternative habe ich im Leben nicht. Wenn ich was werden will im Leben, muss ich durch diesen Flaschenhals durch und muss akzeptieren, muss also unterschreiben. Oder wenn ich noch nicht volljährig bin, müssen meine Eltern unterschreiben, dass das so und so zu laufen hat. Ja. Unter anderem hat die NBA vor ein paar Jahren, die also nachdem Leute wie Kobe Bryant und LeBron James direkt von der Schule ohne Umweg über die Hochschule bei der NBA sich angemeldet haben und gedraftet wurden, hat die NBA eine Regel eingeführt, dass man also 19 sein muss. Also das ist schon, normalerweise erreichst du das nur, wenn du nach dem ersten Jahr in der Uni. Also dass man versucht zum Beispiel diese Kandidaten für den Profisport umzuleiten, damit der College-Sport eben so Jungstars noch irgendwie auswringen kann, bevor sie dann in die Profiliga gehen. Also das sind alles so, ja, Entwicklungen.
LeBron James, der hat zum Beispiel auch gesagt, wenn ich 2004 in der Situation gewesen wäre, ich wäre auch ausgenutzt worden. Ich hätte wahrscheinlich auch dann auf Videospiel-Covers wäre ich drauf gewesen. Ich hätte ja Werbung machen müssen, mein Gesicht für meine Uni hinhalten müssen, aber ich hätte am Ende nichts gekriegt und das hätte sich die Familie damals nicht leisten können.
I was one of those underprivileged kids. Obviously I was fortunate enough and talented enough to be able to skip college. But sure, I would have been one of those kids if I would have went off to Ohio State or if I would have went off to any one of these big-time colleges where pretty much that 23 jersey would have got sold all over the place without my name on the back, but everybody would have known the likeness. My body would have been on the NCAA basketball game 2004, and the Sean Steen Center would have been sold out every single night if I was there. You know, coming from the just... You know, for me and my mom, we didn't have anything. We wouldn't have been able to benefit at all from it. And the university would have been able to capitalize on everything. You know, that I would have been there for that year or two or whatever. So I understand what those kids are going through. I feel for those kids who've been going through it for so long. So that's why it was personal to me.
Das als Beispiel oder als Erläuterung, was du eben angesprochen hattest.
Oder Kevin Durant oder so. Ja, es gibt viele Beispiele von richtig super Sportlern, die kommen eben aus schwierigen Verhältnissen. Und wenn man dann denen ein Stipendium gibt, heißt das ja gar nichts, weil die haben, also inzwischen ist die Regel leicht modifiziert worden, sie kriegen ein minimales Taschengeld. Theoretisch bist du dann an der Uni, bist also zwischen all den anderen Kids, die vielleicht aus Familien kommen mit Geld oder so, und du hast mal gerade das Essen in der Kantine frei und das Bett und einen Teil der Bücher. Und ansonsten hast du nichts auf der Hand. Und du darfst auch nicht, und das ist die Amateurregel, du darfst nicht mal im Sommer irgendwo Eis verkaufen gehen oder so. Weil das verstößt gegen den Amateurgrundsatz. Jeder andere Student, der dann ein Stipendium kriegt, wird gar nicht von dieser Regel erfasst, weil er ja gar nicht diesen Amateurhut aufgestopft bekommt oder so. Ja.
Und genau das ist auch etwas, was Richard Sherman kritisiert. Der erzählt nämlich, dass sein Konto trotz Stipendium bzw. gerade wegen seines Stipendiums eigentlich immer in den roten Zahlen war.
Well, I can tell you from experience, I had negative 40 bucks in my account, and usually my account was in a negative more times than it was in a positive. You know, you got to make decisions on whether you get gas for your car or whether you get the meal for the day. You know, what you got one of the two choices.
Das heißt also, Menschen, junge Menschen aus sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen haben es nicht leichter dadurch, dass sie an der Uni kommen und da als Sportler ausgemistet werden, sondern sie haben es extrem schwer und sie werden eben ausgebeutet und wehren sich also jetzt so langsam immer mehr und zum Glück gab es da verschiedene Entwicklungen, die jetzt dazu führen, dass da irgendwie Bewegung in das Thema reingekommen ist.
Und zu diesen Entwicklungen kommen wir natürlich auch noch hier im Podcast, aber vorher müssen wir uns noch einen weiteren wichtigen Aspekt anschauen, den Richard Sherman indirekt angesprochen hat, nämlich die Frage, wenn der Athlet eben am Ende kein Profi wird, es nicht durch das Nadelöhr schafft, was ist dann so ein Abschluss für einen College-Sportler überhaupt wert, wenn er gar keine Zeit hat, in seiner Studienzeit überhaupt richtig zu studieren? Was ist so eine Ausbildung dann auf dem Arbeitsmarkt wert?
Ja, die meisten gehen auch dann in so eine Richtung von einfachere Studiengänge. Also viele machen dann, weiß ich nicht, Marketing oder Sportmarketing oder sowas. Und das ist, weil es da auch viele Leute gibt, die sowas machen. Da gibt es dann eben auch ganz viele, gegen die man dann auf dem Arbeitsmarkt antreten muss. Und das Einzige, was also gute Universitäten wirklich in Amerika helfen, wobei sie wirklich helfen, ist, sie haben halt diese sogenannten Alumni Networks, also die Abgänger werden nochmal so gut angebunden an die Universitäten und wenn man da jetzt Jobs sucht oder so, kann man auch durchaus auf dieses Network dann zurückgreifen als Abgänger von so einer Universität. Aber man sollte möglichst auch den Abschluss gemacht haben, was ja auch nicht die Regel unbedingt ist. Es gibt viele Sportler, die entweder aus taktischen Gründen früher von der Uni runtergehen und dann eine Chance suchen im Profibereich oder die einfach auch die Lust verlieren und keinen Abschluss haben. Und das ist nun mal in Amerika leider sehr kritisch. Dieser Abschluss ist für die eigene berufliche Laufbahn und für die Biografie ist ziemlich wichtig. Und genauso wie das Prestige der Uni, die dann da steht. Also wenn ich einen Abschluss an einer Uni wie Duke oder wie Harvard oder so gemacht habe, dann ist fast egal, was es war. Das zählt gleich 3 oder 4 Mal. Ja. Wenn ich aber an einer völlig unbekannten Uni was gemacht habe, dann wird das prestigemäßig, wirkt sich das leider überhaupt nicht aus. Also es gibt einen ganz seltenen Fall, fällt mir gerade ein. Das ist ein ehemaliger College-Footballer und ehemaliger NFL-Profi, der heißt John Urschel. Der ist jetzt irgendwann bei den Baltimore Ravens ausgeschert aus der Profikarriere. Der hat ein unglaubliches Talent als Mathematiker, als studierter Mathematiker. Der geht also jetzt auf seinen Doktortitel zu am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, also im Großbereich Boston. Und das ist selten, dass wir wirklich im Sport solche Geistesgrößen haben. Und der war nun schlau genug, sich die Birne nicht noch weiter kaputt zerdetschen zu lassen. Er hat gesagt, das war es nicht, aber ich bin froh, dass er das trotzdem gemacht hat, weil solche Leute sind natürlich gute Vorbilder für uns alle, also Leute, die sich nicht nur am Sport jetzt aufhängen oder so. John Urschel.
Was ist denn für die Universitäten insgesamt vom Prestige her besser? Ein Nobelpreisträger oder ein späterer NBA-Star?
Also es gibt eine simple Gleichung oder vielleicht ist das mathematische Metapher falsch. Also es gibt Universitäten, die werden auch gerne unter dem Begriff Ivy League geführt. Das sind so die wirklichen alten Traditionsuniversitäten, hauptsächlich an der Ostküste. Also Harvard gehört dazu, Yale gehört dazu, Princeton gehört dazu, Cornell, Pennsylvania, Columbia in New York, Brown in Rhode Island. Die haben Prestige. Die sind Ivy League, die haben das einfach sich erarbeitet. Die haben es sogar geschafft zu sagen, wir machen keine Stipendien. Unsere Ivy League, das ist der Name für die Sportkonferenz, die untereinander haben, diese Prestige-Unis, die geben keine Stipendien raus. Sie helfen Leuten, die sie unbedingt haben wollen, aber sie gucken hauptsächlich danach, dass sie Leute finden, die klug sind und die also helfen, diesen akademischen Standard zu halten, auf den diese Universitäten Wert legen. Dann gibt es Universitäten, und zu denen gehört leider auch Connecticut oder auch noch viel besser als Miami, University of Miami in Florida. Die würde man fast gar nicht kennen, wenn die nicht da mit solchen Sportmannschaften Erfolge auf die Beine gestellt haben. Und natürlich haben sie das gezielt getan. Sie haben teure Trainer geholt, sie haben teure Assistenztrainer geholt, sie haben den Sportlern, den jungen 18-Jährigen beeindruckende Angebote machen können, nach dem Motto, kommt doch hierher, hier läuft das doch richtig super. Also konnten sie relativ schnell ihr Renommee über Sport nach oben fahren. Und das hat auch Auswirkungen. Plötzlich wollen auch Leute da studieren. Also wenn das nicht funktionieren würde, würde es wahrscheinlich auch gar keiner machen. Der Werbewert für die Uni von sportlichen Erfolgen, der ist wirklich beachtlich.
Und trotzdem reicht diese Werbewirkung manchmal nicht aus. Herausragende Infrastruktur, Top-Coaches, optimale Bedingungen, um Sport und Ausbildung unter einen Hut zu bekommen, das muss nicht immer Reiz genug sein, um einen talentierten jungen Sportler dann auch von der eigenen Uni zu überzeugen. Und dann werden darüber hinaus noch andere Reize gesetzt, nicht immer legale Reize. Dazu gleich mehr hier in unserem Podcast Quo Vadis, College Sport.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Im College-Sport gilt eigentlich das strenge Amateurstatut. Auf dessen Einhaltung pocht die strenge NCAA und wacht peinlich genau darüber. Zuwiderhandlungen werden bestraft und doch gehören illegale Zahlungen und Korruption zum Alltag. Denn oftmals reichen die Reize, die das Renommee einer Uni, das ihr Sportprogramm aussendet, nicht aus, um einen talentierten Sportler dann auch davon zu überzeugen, sich der Uni anzuschließen. Dann müssen manchmal noch ganz andere Anreize geschaffen werden. Und das geht natürlich am besten mit Geld oder anderen Vergünstigungen.
Stichwort Korruption und auch illegale Zahlungen. Das ist ja auch was, was durch die Geschichte des College-Sports vor allen Dingen auch in den letzten Jahren immer wieder durchgewabert ist.
Naja, wir haben halt, und wir haben ja schon gerade über die Gehälter der Trainer gesprochen. Und darunter sind, unter diesen Trainern gibt es ja noch Assistenztrainer und sonst was, die auch ein Heidengeld verdienen. Wir haben, dadurch entsteht ein bestimmter Druck. Diese Trainer sind also angeblich so Genies oder Wunderheiler oder so. Und die müssen natürlich irgendwie zeigen, wie sie das auch bestätigen können nachher auf dem Platz. Und dazu muss man, wenn es eben geht, das, was wir hier im Amerikanischen in der Terminologie Recruiting nennen, also das Rekrutieren dieser Schüler, die dann in die Uni kommen, da gehört ein gewisses Geschick dazu. Das funktioniert aber nicht nur, diese Wunderheiler heilen eben nicht nur durch Hand auflegen und sagen, guck mal, Coach K, komm doch zu mir oder so, das reicht noch nicht. Ne? Es gibt Geschichten darüber, wie jetzt zum Beispiel der dann ganz junges, sicherlich bald Superstar in New Orleans, Zion Williamson, der in Duke war, das ist so ein riesiger, hochathletischer, neuer Typ von Basketballer, der richtig beweglich ist, aber schwer und kaum zu bewegen ist und der jetzt schon in der ersten Saison unheimlich gut eingeschlagen hat. Der hat unter anderem sich für Duke entschieden und für Coach K, weil der hat ihm irgendwie alles Mögliche erzählt. Was hat er ihm hauptsächlich vermittelt? Komm zu mir, weil bei mir wirst du zu einer Marke. Das heißt also, dieser 18-Jährige hat schon oder 17-Jährige hat schon kapiert und seine Eltern haben ihn darin unterstützt, ja, du musst verstehen, wie du dich selbst als Marke entwickelst. Dann bleibt der aber auch nicht ewig in Duke. Und insofern ist es dann nur eine Phase. Aber die Werbung, die diese Trainer und diese Sportabteilung da betreiben, die funktioniert teilweise so und teilweise eben auch mit unlauteren Mitteln. Mhm. Und die Korruption, um die es da geht, ist halt, wie kann man nun Leuten, denen man kein Geld geben darf, weil das die Amateurregeln sind, wie kann man ihnen trotzdem irgendwas zukommen lassen? Wie kann man vielleicht den Eltern was zukommen lassen unterm Tisch, weil die sind jetzt relativ arm? Wie kann man irgendwelche Schuhfirmen oder Sportausrüster, die nun, also die Schuhe sind nun das hauptsächlich wichtigste Produkt da in dem Bereich, die Basketballschuhe, wie kann man Firmen wie Adidas mit ins Boot locken und damit garantieren, okay, wenn die dann irgendwann einen Vertrag abschließen dürfen, endlich, weil sie nicht mehr an der Uni sind, dann habt ihr schon mal eine Loyalitätsbeziehung hergestellt und dann gebt ihr jetzt ein bisschen Geld und später kriegt ihr dann den Vertrag mit diesem jungen Sportler, wenn der Profi ist, dann habt ihr ihn als Galionsfigur ja sicher. Also kauft Leute ein, wenn sie 17, 18 sind, dann habt ihr später nicht so einen Trouble und müsst nicht so viel bezahlen, um die unter Vertrag zu bekommen. Und die Sachen, die da gelaufen sind, die wenigsten kennen wir. Einige sind inzwischen staatsanwaltschaftlich dokumentiert und da laufen ja Anklage, Prozesse und so weiter. In einigen Fällen wurden auch schon Geständnisse abgegeben von den Angeklagten. Da können wir erkennen, mit welchen raffinierten Mitteln man im Dunkeln dann trotzdem versucht, diese Regeln zu umgehen, weil diese Regeln eben einfach ungerecht die Aktiven benachteiligen. Und wie die NCAA hat wenig Interesse, das wirklich aufzudecken, vielleicht auch gar nicht den Apparat, das zu machen. Die möchte gerne den schönen Schein, dass alles Eier ist, projizieren. Wenn dann allerdings mal der Staatsanwalt kommt und die Polizei und ich weiß nicht was Dinge beschlagnahmt, dann fällt natürlich gleich jede Menge Dreck auf diese sauberen weißen Westen. Und dann ist auch wieder halb Amerika völlig in Aufregung nach dem Motto, was ist das los? Und dann werden halt wieder so zugespitzte Geschichten daraus gemacht. Also wir reden jetzt in einem Fall von einem außerhalb von Kentucky sehr unbeliebten Trainer namens Rick Pitino, weil das ist so ein eitler Fatzke, der in der NBA es nie richtig geschafft hat als Trainer, aber dann eben im Unisport relativ erfolgreich war. Der war also erst bei der Uni, die heißt University of Kentucky, dann war er jetzt in Louisville, auch in Kentucky, also University of Louisville. Und der ist dann rausgeflogen und der hatte aber auch schon eine lange Leiste von Dingen, die also bei ihm schon bekannt geworden waren oder so. Er tat dann immer so, als wisse er von nichts und er ist auch dagegen, ist natürlich völlig irre. Also die Rolle eines Multimillionärs, der eigentlich die Verantwortung hat und dann so zu tun, als hätte er nichts damit zu tun. Ja. Aber er hat inzwischen wieder einen neuen Job, er hat gerade einen abgeschlossen bei einer nicht so prominenten Universität, die offensichtlich erstmal Vertrauen hat zu Rick Pitino.
Ein anderer großer College-Trainer, Jerry Tarkanian, der hatte mal gesagt, der war Trainer in Nevada, bei der University of Nevada und hat vor allen Dingen eine riesen Siegquote in seiner Karriere als Trainer eingefahren. 78,4%, damit ist er an fünfter Stelle in der Geschichte der College-Basketball-Trainer. Und der hat gesagt, 9 von 10 Schulen bescheißen, auf Deutsch gesagt. Und die 10. Schule, die wird letzte. Mhm. Also das lässt ja auch tief blicken, wenn es aus dem Inner Circle schon kam.
Ja, richtig. Und wenn nun, also das ist ja jetzt die Gemengelage von heute, ne? Wenn nun also so viele Sachverhalte auch öffentlich bekannt werden, also zum Beispiel, was diese Leute verdienen, ist deshalb auch bekannt, weil es handelt sich um ganz viele sogenannte öffentliche Universitäten, also das sind öffentliche Einrichtungen, die unter dem Dach von Bundesstaaten laufen. Da gibt es auch Veröffentlichungsverpflichtungen, also die müssen eben Sachen aufdecken, ne? Das heißt also, diese Zahlen kursieren dauernd. Was verdienen da die Trainer? Was kosten diese Bauten? Und so weiter. Dann diese Verfahren, die es gegeben hat und immer noch geben wird, ja, wo Leute versuchen, das endlich mal auszuhebeln, dieses System. Und wo auch fast der Dümmste begreift, dass, was Mark Emmert da behauptet, dieser Amateurethos und so weiter, dass das eben hohles, leeres Geschwätz ist. Weil er selber verdient ja auch 2 Millionen im Jahr, ja, und lehnt sich da unheimlich aus dem Fenster. Also da ist Druck entstanden, ne? Und das hat zwar ein paar Jahre gedauert, das ist auch oft hier so, aber manchmal, wenn dann mal was wirklich anfängt, sich zu bewegen, das können wir auch in anderen Dingen erkennen, also wenn es um Gehirnerschütterung im Sport geht oder so, irgendwann kommt so der Punkt, ja. Also wenn sich jemand erinnert an den Film Erin Brockovich, die Frau, die also quasi im Alleingang eine ganze Firma, ein Strom- und Gasversorgungsunternehmen in Kalifornien mit seinen fiesen Tricks aushebelt. Das ist in Amerika auch möglich und hat also Hollywood-Potenzial. Also so ist das so ein bisschen hier auch inzwischen. So viel ist zusammengekommen, dass man einfach nicht mehr weggucken kann, wenn man als Politiker zum Beispiel Verantwortung hat. Ja.
Und das wurde im Bundesstaat Kalifornien jetzt auch gemacht, dann wirklich mal Verantwortung gezeigt. Kalifornien, sowas wie ein Vorreiter, die haben nämlich im letzten Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Fair Pay to Play Act. 2023 soll das zwar erst in Kraft treten, aber jetzt eben schon veröffentlicht worden. Und das hat durchaus Sprengkraft und vor allen Dingen auch Nachahmer gefunden. Was sagt das aus, wenn du es kurz zusammenfassen kannst?
Ja, also erstmal sagt es aus, also Kalifornien ist halt der bevölkerungsreichste Bundesstaat, ne? Also weiß nicht, den letzten Stand 40 Millionen Menschen oder so. Also was die da machen, das hat eh immer irgendwie Gewicht. Aber intern in der kalifornischen Politik kommt ja natürlich auch nicht alles immer gleich ins Rollen. Das dauert auch eine Weile. Also man braucht auch Politiker dann in den Positionen, die auch dann ein Einsehen haben und sagen, okay, wir machen jetzt einen Unterschied. Wir unterscheiden zwischen dem, was wirklich Uni-Leben ist von diesem jungen Sportler und was ist sein eigenes wirtschaftliches Interesse und was davon kann die Uni quasi usurpieren und sagen, das gehört uns und was kann sie nicht usurpieren. Und da gab es eben, das ist ganz wichtig, es gab eine wichtige höchstrichterliche Entscheidung in einem Verfahren, das ein ehemaliger College-Basketballer und auch NBA-Basketballer Ed O'Bannon angestrengt hatte, der dann selber zwar so gut wie nichts dabei verdient hat, aber das Grundprinzip wurde von diesen Richtern festgelegt, dass es handelt sich um einen kartellrechtlichen Verstoß, wenn Universitäten das so machen. Und die Entscheidung ist in dem Teil der USA getroffen worden, an der Westküste, wo auch Kalifornien liegt, sodass man in Kalifornien auch da nicht mehr weggucken konnte. Und man betreibt ja eben staatlicherseits Universitäten wie UCLA, haben wir ja schon mal erwähnt, oder wie UC Berkeley oder wie UC Davis oder UC San Diego. Also es gibt staatliche Universitäten und die könnten dann nicht weggucken. Also hat man irgendwann diesen Prozess in Bewegung gekriegt und siehe da, es lässt sich eine Lösung finden, dass man also die Rechte, die was mit Vermarktung und was wir hier Likeness nennen, also wo dein Gesicht auftaucht, wo dein Kopf, dein Körper auftaucht, wie zum Beispiel in Videospielen, dass du der Inhaber dieser Rechte bist und dass du nicht von einer Uni gezwungen werden kannst, per Unterschrift solche Rechte einfach abzugeben. Mhm. Und dann hast du es ja schon gesagt, das ist ja der kritische Teil. Ein Bundesstaat legt das fest, kündigt das an, das ist auch noch sehr geschickt eigentlich, das zu sagen, Leute, na, hier kommt was, zieht euch wärmer an und dann erschrecken alle im Rest der USA und sagen, ja, aber wenn das jetzt passiert, das heißt ja, dass möglicherweise fast alle Talente dann nach Kalifornien gehen, weil da haben sie ja die Chance, zusätzlich Geld zu verdienen. Nein, das müssen wir verhindern. Mhm. Und man kann die Leute ja nun nicht anbinden oder so. Man kann es eigentlich nur dadurch verhindern, dass man den Wettbewerb öffnet, ja, und sagt, okay, wir machen jetzt auch so ähnliche Regeln. Und diese Domino-Entwicklung ist also das, wo man jetzt als Beobachter da anfängt zu kichern. Guck mal hier, ne? Das ist auch so ähnlich wie mit der Marihuana- und Cannabis-Freigabe. Ja. Ne? Einzelne Bundesstaaten fangen an, dann ist das ein richtiger Industriezweig. Ah, dann kriegen alle irgendwie ganz große Augen und sagen, Moment mal, also ja, und der Nachbarstaat macht hier Geld oder so, oder ja, da müssen wir gucken, dass wir ja auch dabei sind. Die Facette hat sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt. Es ist völlig klar, dass also als auf bundesstaatlicher Ebene, und die Bundesstaaten haben juristisch sehr viele Freiheiten in diesem Land, das ist ein bisschen anders als in Deutschland, wo die Bundesländer nicht halb so viel alleine machen können. Aber man hat immer wieder auch das Interesse zu sagen, okay, wenn in bestimmten Dingen sollte es eine bundesweite Vereinheitlichung geben. Und da ist im Moment was im Gange in Washington im Kongress. Der ist natürlich im Moment ein bisschen stärker mit anderen Sachen beschäftigt. Mhm. Aber das wird sich auch irgendwie entwickeln. dass man also eine bundesweite Lösung sucht und guck mal da, da ist wieder Mark Emmert mit seinen Freunden und mit seinen Lobbyistenfreunden und versucht nun über diese Ebene das Schlimmste zu verhindern, also das Schlimmste aus deren Sicht, ja, dass sie nämlich Geld oder so oder Rechte verlieren, die sie glauben zu haben. Das heißt, die Gefahr ist die, dass je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse da im Kongress dann gerade aussehen, dass über ein Bundesgesetz, das dann alles vereinheitlicht und das auch dann wieder die Bundesstaaten dazu zwingt, sich alle ähnlich zu verhalten, die Position der Administratoren, der NCAA und so weiter, dass die wieder gestärkt wird. Das ist theoretisch möglich. Also möglicherweise ein Schritt vor und zwei zurück. Mhm. Ich glaube, der günstigste Fall wäre, wenn die auf Bundesebene gar nichts hinkriegen, weil sie sich nicht einigen können oder wie auch immer. Ja, oder weil das dann, das passiert ja oft, dass in einer Legislaturperiode irgendwas versickert. Mhm. Und dann kommt die nächste Legislaturperiode, die muss erstmal wieder die Fälle irgendwie finden oder so neu aufgreifen. Aber das wäre mein Gefühl nach dem Motto, lass doch mal das Laboratorium mal die Versuche laufen. Lass doch mal gucken, was da jetzt bei passiert. Ja. Verändert das die Gewichte zugunsten der Athleten?
Die NCAA fände es natürlich nicht so besonders gut. Die beruft sich ja bisher auch immer darauf, dass es Vertragsfreiheit in den USA gibt. Es wird niemand gezwungen, so einen Vertrag zu unterschreiben. Wer das macht, macht das sehenden Auges. Weiß ja, worum es letztlich geht.
Tja, das ist natürlich Nonsens. Das kann man auch gar nicht richtig auseinandernehmen, weil es so nonsensical ist. Weil es gibt eben ein Kartell. Ja, und wenn sich alle, die da Sport anbieten, unter dem Dach der NCAA mit denselben Verträgen an diese Sportler wenden, jungen Sportler wenden, dann gibt es eben keine Vertragsfreiheit im klassischen Sinne. Das ist dann nur auf dem Papier Vertragsfreiheit. Das ist die Freiheit zu sagen, ja, ich mache es oder ich mache es nicht. Aber es ist nicht die Freiheit zu sagen, okay, du Uni, du gibst mir nicht das, was ich haben will, ich gehe zur anderen Uni. Die ist eben nicht da. Und das ist die Vertragsfreiheit, von der man reden sollte. Ja. Also die auch eben kartellrechtlich im Grunde eingerahmt wird. Ja. Das ist die Vertragsfreiheit, die uns wichtig sein sollte und nicht die Vertragsfreiheit. Oh, du kannst ja auch Nein sagen, du kannst ja auch nicht Football spielen.
Eben.
Du kannst ja auch nach Kanada gehen oder nach Europa. Oder so. Das, die Freiheit ist nicht, um die es da geht, weil wir reden von Macht, Machtverhältnissen und von Fragen wie, wessen Interessen sind wichtiger? Und mal schauen.
Mal schauen. Gutes Stichwort. Wie sehe es denn 2023 aus, wenn das Gesetz dann tatsächlich in Kraft tritt, vielleicht auch bundesweit in Kraft tritt? Diese Frage bespreche ich auch gleich noch mit Jürgen Kalver hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Vorher gibt es aber noch eine kleine Atempause für euch.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ein kalifornisches Gesetz könnte im College-Sport in den USA für eine Revolution sorgen. Die College-Sportler, die bisher wie moderne Sklaven ausgebeutet werden, mit einem Stipendium abgespeist werden, ansonsten aber an den Milliardeneinnahmen, die Unis und NCAA erlösen, nicht beteiligt werden, die könnten ab 2023 endlich auch einen Teil vom Kuchen und deutlich mehr Rechte bekommen.
Wie sieht das denn 2023 aus, wenn das jetzt durchkommt, wenn jetzt tatsächlich mehr Rechte für die Athleten kommt? Die NCAA würde ja jetzt nicht unbedingt am Hungertuch nagen.
Nein, weil was unter anderem bei solchen Entwicklungen immer möglich ist, also wir reden mal jetzt von einem theoretischen Beispiel. Sagen wir mal, der junge College-Sportler ist schon so so prominent oder so halb prominent, dass ihm vielleicht ein Autohändler in Durham, North Carolina, wo Duke sitzt, oder in Chapel Hill, ein Autohändler sagt, ey, du kannst jetzt hier meine Automarke kostenlos fahren oder so. Ich muss dich ab und zu mal dann in der Werbung auch zeigen dürfen oder so. Was ja jeder Trainer zum Beispiel da darf. Ja. Wenn das passiert, da wird doch der Uni nichts weggenommen. Und der hat dann vielleicht plötzlich ein Auto oder weiß ich nicht, wenn er irgendwo in einer dieser Kettenrestaurants gerne was essen würde und das umsonst kriegt und sein, die Gegenleistung ist, dass er in irgendeiner Werbung für die auftaucht oder so. Ich meine, das ist der realistische Rahmen von dem, worüber wir reden. Es wird auch gar nicht alle betreffen. Es werden nicht alle diesen Status haben, um solche Vergünstigungen zu bekommen. Also wer da jetzt schwarz malt, der hat sie nicht alle. Wir hatten vorhin nochmal den Begriff Sklaverei benutzt. Ich glaube, wir sind alle klug genug, den nicht jetzt einfach platt zu benutzen. Klar. Also man muss das metaphorisch sehen. Es ist dieselbe Machtkonstellation. Irgendjemand hat die Macht und sagt und bestimmt, was du machen und bestimmt auch über deinen Körper in dem Fall, ne? als Sportler zum Beispiel oder so. Ne? Also man muss das wirklich abgeschwächt nebeneinander stellen, das wäre völliger Humbug so. So einfach soll man es sich nicht machen mit historischen Vergleichen. Also wenn ich das getan habe, dann nehme ich das hiermit zurück und ansonsten würde ich sagen, es hat aber so diesen Klang, ja, und es ist eben, Teil dieser Geschichte ist eben, ja, weiße Machtstruktur, schwarze Amerikaner, die ausgebeutet werden. Und das gibt es auch in anderen Bereichen, aber das ist hier halt, glaube ich, sehr klar und deutlich.
Vor allem die Ausbeutung geht ja auch noch weiter. Du hast vorhin gesagt, alles, was mit Selbstvermarktung zu tun hat, das schließt ja dann auch Sachen ein, wie College-Sportler dürfen zum Beispiel keinen YouTube-Kanal unterhalten, was einem anderen Studenten natürlich völlig freigestellt ist.
Ja, guck mal, so einfach. Was geht denn jetzt der Uni verloren, wenn da jemand in seiner wenigen Freizeit noch einen YouTube-Kanal hätte und der also dann über die draufgeschaltete Werbung ihm zum Beispiel ja, ein paar tausend Dollar im Jahr, so einfach kann man da ja auch nicht verdienen, also 1000, 2000 Dollar bei YouTube zu verdienen, da muss man schon richtig riesige Klickzahlen haben. Also was soll da sein? Oder wenn der jetzt Musik macht, also gibt es auch andere Fälle, da machen Leute Musik, die sind Talent, die spielen Instrumente oder so. Ja? Die dürfen in der Zeit, also als Sportler, dürfen sie ihre musikalischen Talente nicht vermarkten. Mhm. So weit reicht diese Übergriffigkeit. Ne?
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, die aktuelle Situation ist natürlich jetzt nicht gerade angedacht, da jetzt groß Kapazitäten drauf zu verwenden, weil die Corona-Krise natürlich noch andere Entscheidungen jetzt erstmal fordert. Aber dieser aktuelle Shutdown, der ja auch dann den College-Sport lahmgelegt hat in dieser Saison 2020, March Madness wurde ja abgebrochen, zum Beispiel das große College-Basketball-Event, was ja auch einen Großteil der Einnahmen, über die wir eingangs gesprochen haben, dann am Ende eigentlich hätte generieren sollen. Wie wirkt sich denn dieser Shutdown jetzt aus? Im nächsten Jahr ist es ja eigentlich eine andere Generation an Spielern, die dann auch schon wieder da mitmachen würde und College ist der Unterbau der Profiligen. Wirkt sich das aus auf den Nachwuchs, der jetzt eigentlich hochkommen sollte?
Keine Ahnung, also wir sind zu früh. Ne? Also ich tippe mal, wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, die Auswirkungen, die sowas haben kann, wenn denen wirklich das Geld ausgeht, ist, deswegen müssen sie gucken, dass sie das Geld dort nicht mehr ausgeben, wo sie es ausgeben. Das heißt, die Trainer bezahlen und solche anderen Extravaganzen, die da laufen. Ne? Also da, ich kann mir nicht vorstellen, weil dazu kommt noch was anderes, dass natürlich so Bildungseinrichtungen, die davon betroffen sind, dass ja der ganze Betrieb dadurch gestört ist. Mhm. Ne? Das betrifft ja nicht nur den Sport. Also die anderen versuchen ja durch Teleconferencing und ähnliche technische Möglichkeiten den Betrieb weiter am Laufen zu halten. Also der Umgang mit diesem Thema ist vielschichtig und vielfältig. Aber ich würde mir da keine Sorgen machen. Also ich habe unter anderem im Laufe der Jahre war ich in Duke und habe da zum Beispiel eine Schweizer Golferin porträtiert und auch auf dem Platz dort Golf gespielt. Ist einer der schönsten Golfplätze Amerikas. Der wird aber jetzt nicht plötzlich zuwuchern, der muss ja nur gemäht werden. Also den gibt es ja, weißt du, so das Clubhaus, ja, wunderbar, das wird halt zugemacht für eine Weile, also das ändert ja nichts. Ne? Und anschließend, wenn es wieder einen halbwegs normalen Betrieb gibt, geht es da weiter. Und also Duke, die haben ein riesiges Stiftungskapital, die werden das schon alle verschmerzen oder so. Ne?
Wir müssen es abwarten. Richtig prognostizieren kann man es nicht.
Ja, also was mich noch interessieren würde, wenn es denn dann Feedback gibt, ja. Mich interessiert bei so einem Thema wirklich, erreichen wir damit Hörer, die sich da wirklich genug für interessieren? Ich bin da immer so skeptisch mit den Dingen, die aus Amerika so berichtenswert wirken. Ja. Also wenn es da Feedback gäbe, würde ich jetzt hiermit an der Stelle ganz spät in diesem Podcast sagen, Leute, meldet euch. Also mich würde es interessieren. Natürlich auch kritische Anmerkungen, ist völlig klar. Aber hauptsächlich, hat euch das was gebracht, mal über amerikanischen College-Sport zu reden.
Gebt uns Feedback. Facebook.com/meinsportpodcast.de. Da könnt ihr uns natürlich kontaktieren. info@meinsportpodcast.de. Da könnt ihr uns dann auch per Mail natürlich erreichen. Ihr könnt mir schreiben bei Twitter @MalteAsmus. Oder Jürgen, dir kann man auch bei Twitter bestimmt auch schreiben.
American Arena. Komischer Name eigentlich, aber es ist, ist das Programm. Alles Mögliche aus Amerika. Im Sport.
Jürgen, vielen Dank.
Ja, ich danke für das Interesse und wir unterhalten uns über was anderes vielleicht bei einer anderen Gelegenheit. Grüße an alle. Tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.